schließt. Ne? Aber das reicht natürlich dann nicht nur eine dieser Positionen, sondern man muss das an verschiedenen Positionen machen und so kann man dann eben sogenannte Schließanlagen generieren und Zylinder bauen, wo zum Beispiel wie du es gerade gesagt hast, also der Schlüssel,
ja, meinetwegen. Verschiedene Schlüssel passen, aber diese verschiedenen Schlüssel nicht in die anderen Schlüssel.
So ist es, genau.
Und vereinfacht sowas das Picken,
wenn ja, ich mehrere... erheblich, ja.
Erheblich, weil, ja. Weil ich mehrere Punkte habe, wo die
genau,
richtig gesetzt
werden. Ich habe ja mehrere Trennebenen und das macht es natürlich fürs Picken also erheblich einfacher.
Also ich weiß nur, dass das Schloss andauernd kaputt war. Ja. Das war irgendwie immer ausgeleiert und ich meine, das ist natürlich auch bei so einem Hauptschloss dann irgendwie, wo
genau,
viele Leute durchlaufen.
Genau, täglich natürlich und so viele Schließvorgänge sind. Ja.
Okay. Gut, ich habe den Rechner also rebootet.
Nächster Versuch.
Wollen wir es nochmal versuchen?
Ja, dann können wir Luft holen.
Okay. So, ihr hört den Nerd Alert. Wir sind jetzt beim zweiten Teil der heutigen Sendung und haben einen Gast hier im Studio und es geht über Lockpicking, also das gewaltfreie Öffnen von Schlössern. Wie wir erfahren haben, ist das eine, wie würde man sagen, Sportstechnik?
Also es gibt also einen Verein eben, der das sportlich betreibt, den SSDEF e.V. Ne? Lockpicking selber ist natürlich, ja, wird weltweit betrieben, aber in Deutschland gibt es eben einen Club, den SSDEF, der das also organisiert betreibt und im sportlichen Wettstreit.
Genau, und dann hatten wir gehört, es gab ja Meisterschaften, das wurde mal eben vorhin kurz erwähnt. Kannst du das mal ein bisschen genauer irgendwie erläutern? Also wie häufig findet das statt? Was sind da für verschiedene Disziplinen gefragt? Und wie kann man sich das dann vorstellen, wenn ihr das dann ausführt?
Also es gibt einmal im Jahr gibt es die Meisterschaft eben, die deutschen Meisterschaften. Da kann man eben auch einen Meistertitel erwerben. Da kann man deutscher Meister werden.
Warst du schon mal deutscher Meister?
Ich bin schon deutscher Meister. Also in einer Disziplin, aber nicht in allen. Aber ich bin deutscher Meister, ja. Und das findet demnächst auch statt. Wann genau, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir können das nochmal nachgucken. Gleich im Internet können wir es auch nochmal sagen. Ist eine ganz witzige Veranstaltung. Ist gut besucht, sehr informativ. Und da gibt es eben verschiedene Disziplinen, die da ausgefochten werden. Nur um das dem Laien mal so irgendwie näher zu bringen. Also es gibt zum Beispiel eine Disziplin, da bringt jeder ein eigenes Schloss mit, was er für, was vielleicht so irgendwie eine kleine Kniffligkeit oder besonders schwer ist. Das Schloss, das muss er dann im Wettkampf erstmal öffnen, um zu zeigen, also innerhalb einer bestimmten Zeit, um zu zeigen, dass es eben machbar ist, das zu entsperren. Und dann geht es praktisch reihum. Das Schloss, das man mitgebracht hat, das geht dann an die anderen Teilnehmer und im Endeffekt zählt dann die beste Zeit. Also wer am schnellsten im Idealfall alle Schlösser geöffnet hat, ist Meister und so bricht sich das dann halt runter. Dann gibt es Hangschlosswettbewerb, also da werden dann Vorhangschlösser geöffnet und dann gibt es einen sogenannten Freestyle, da darf alles benutzt werden, also nicht nur handelsübliches Tastbesteck, sondern diverse Werkzeuge, die es ja sonst auch noch so gibt. Also so ein Elektropick, das hat man vielleicht schon mal gesehen, so eine Art mechanischen Rüttler und so fort. Also da gibt es ja tausendelei Werkzeuge, die man da einsetzen kann.
Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Die nächste Meisterschaft, auch mit so einem kleinen Trainingslager zusammen, ist am 12. September bis zum 14. September und findet statt in Köln-Kalk.
Das ist das Trainingslager, ne? Da sind die Impressionsmeisterschaften, genau. Und dann gibt es, das ist aber, weil das ein bisschen eine andere Technik ist, wird das immer aus diesem, aus der anderen Meisterschaft rausgelöst.
Okay.
Genau. Den Elektropick, das sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer kurz erklären. Du meintest, das ist so ein anderes Werkzeug, als was wir eben beschrieben haben. Da werden meines Wissens ja auch ganz andere sozusagen Ideen umgesetzt, also wie man das öffnet. Das ist ja so ein bisschen so wie so diese...
Also um das kurz mal zu erklären, also jeder kennt diesen Billardkugel-Effekt oder diese Kugeln, die hintereinander hängen. Man hebt also bei einer Billardkugel, man legt drei Kugeln hin und man schlägt die eine Kugel gegen die anderen, dann bleibt die in der Mitte liegen und die hintere fliegt weg.
Genau, sozusagen ja. Die Energie wird weitergegeben.
Genau, wird weitergegeben. Das ist das sogenannte Perkussionsprinzip, glaube ich, nennt sich das. Den nämlichen Effekt kann man umsetzen, also auf einen Profilzylinder. Wenn man sich jetzt diese Stiftreihe betrachtet, unten ist die Feder, dann kommt der Gehäusestift und oben kommt der Kernstift. Also das kann man wie diese drei Kugeln betrachten. Wenn jetzt ein Schlagimpuls auf den Kernstift gegeben wird, also der Stift, der immer diesen Einschnitt im Schlüssel widerspiegelt in der Länge, dann passiert Folgendes. Also man gibt den Schlagimpuls, der schlägt auf den Gehäusestift, bleibt stehen und der Gehäusestift fliegt nach unten weg.
Und dann habe ich eine relativ große Lücke zwischen dem Kernstift und dem...
So, und wenn man das jetzt alles richtig macht, also was dieser Elektropick macht, da wird eine Nadel eingeführt auf die gesamte Stiftreihe und der schlägt jetzt mechanisch hoch und runter in einer schnellen Frequenz. Und wenn man das jetzt, dann braucht man natürlich auch einen Spanner, um diese Rotation eben zu geben, aber wenn man das jetzt alles richtig macht, dann gibt es also einen Zustand, wo eben also eine sich die Schere Linie öffnet, also diese Schließebene und alle Stifte nach unten wegfliegen und man dann eben den Kern auch rotieren kann. Und das ist also, erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, funktioniert aber erstaunlich gut. Und das ist dann eben...
Das ist dann aber keine sportliche Herausforderung mehr, oder?
Nee, für den Lockpicker an sich ist es natürlich nicht so spannend, aber es gibt halt diesen Wettbewerb, Freestyle nennt sich der, wo eben alles erlaubt ist. Mhm. Man kann da alles benutzen. Also die versierten Lockpicker gehen auch im Freestyle eigentlich mit den manuellen Picks vor. Weil,
genau. So ein Elektropick, glaube ich, das haben oft das auch Schlüsseldienste, ne? So für den ersten Versuch.
Genau, das ist also eher dann für den Schlüsseldienst, sage ich mal. Genau.
Okay. Und das ist doch von der Methodik, es war, glaube ich, vom Jahr oder so, war ja mal groß in den Medien, dass man, ich glaube, Bumping hieß das sozusagen. Mhm. Also... Mhm. Dass man, so wie ich das richtig verstanden, ist eine gute Idee. Ich gebe das mal wieder. Du kannst dann gleich dazwischen grätschen, wenn es falsch ist. Ich nehme einen Schlüssel, der normalerweise da einfach sich einführen lässt. Und dann haben wir ja gehört, dann diese Zwischenräume, die auf die tiefste Stelle sozusagen runter. Und dass er ein bisschen tiefer reingeht, als er muss. Und durch einen Schlag auf den Schlüssel erreiche ich genau das Gleiche, was der Elektropick macht. So nämlich, ist es, ja. Ich gebe einen kurzen Schlag sozusagen auf diese Stifte. Genau. Die oberen bleiben eigentlich stehen
und die unteren weg,
genau. Flitschen mal kurz weg, werden natürlich von der Feder nachher wieder zurückgedrückt, genau. Aber in diesem kleinen Moment, wo die wegflitschen und ich den Zwischenraum sozusagen habe, dass dann sozusagen da nichts mehr blockiert, das kann ich auch. Das heißt aber doch eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, Elektropicks und sowas, das haben wir doch schon lange her, also gibt es ja schon lange, war an sich auch nichts Neues, aber hatte ja doch eine relativ, von den Medien her, eine ganz große irgendwie
hatte eine Resonanz große Resonanz bekommen. Also das ist ja oft so, also man muss manchmal alte Dinge wieder neu aufkochen und plötzlich ist irgendwie die Zeit richtig und dann findet das also irgendwie Zuspruch oder Resonanz. Dieses sogenannte Bumping oder Schlagschlüssel oder Schlagen ist im Grunde genommen genau derselbe Effekt, wie wir ihn gerade beschrieben haben, also mit der BJ-Kugel oder mit dem Elektropick. Es ist aber halt in einer bestimmten Weise, ich möchte es jetzt nicht genau beschreiben, aber ein vorbereiteter Schlüsselrolling und da wird eben ein Schlagimpuls umgesetzt und der wird halt zeitgleich auf die ganze Stiftreihe übertragen und dann eben diese Scherlinie erzeugt. Also so wie das schon beschrieben
ist. Also ist sozusagen die gleiche Methode.
Genau.
Und gibt es beim Freestyle dann noch jetzt, außer dass ihr nehmt jetzt sozusagen euer normales Werkzeug, man hat den Elektropicker, gibt es sonst noch irgendwas, was man da so
klassisch benutzen kann? Man könnte alles benutzen. Es ist alles erlaubt.
Druckluft.
Also Druckluft. Also Wasser, was denn, was
Klebe.
Der Zylinder darf nicht beschädigt werden. Das ist die einzige Maßgabe.
Aber so ein bisschen verkratzt schon Beschädigung?
Weil also,
ich meine, ihr arbeitet mit Stahl auf Stahl, da bleiben Spuren, oder?
Genau, also die Profilzylinder sind in der Regel aus Messing gefertigt. Die Stifte sind aus unterschiedlichen Materialien, kann Stahl sein oder auch anderes, ist ja auch nicht ganz so wichtig. Aber was man schon mal hier anmerken kann, ist dieses Arbeiten mit dem Tastbesteck oder irgendwelchem Öffnungswerkzeug, das erzeugt eine eindeutige Spurenlage im Zylinder. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit den manuellen Picks da in dieses Schloss reingeht, dann kratzt man da ja rum und bewegt das irgendwie da in dem Zylinder. Und es gibt ganz signifikante Kratzspuren an Stellen, an die der Schlüssel zum Beispiel gar nicht hinkommt. Das ist natürlich insofern ganz wichtig. Mal angenommen, ich komme jetzt nach Hause, meine Wohnung ist ausgeräumt und ich bin mir aber 1000%ig sicher, ich hatte abgesperrt. Jetzt ist natürlich das allererste zu sagen, gut, es gibt einen Nachschlüssel, irgendjemand muss mit dem Nachschlüssel rein. Wenn man jetzt aber das Schloss forensisch untersuchen lässt, also es gibt da Prüfinstitute, die das also professionell machen, die machen so forensische Analyse, dann wird das Schloss dann aufgeschnitten und auf so eine Spurenlage untersucht. Und wenn jetzt eine Spurenlage in diesem Schloss existiert, die halt eben der Schlüssel nicht existieren kann, kann man sagen, es ist sehr wahrscheinlich, also dass da mit Nachsperrwerkzeug gearbeitet wurde und unter Umständen jemand sich Zutritt verschafft hat, eben ohne den passenden Schlüssel.
Genauso bleiben aber auch Spuren dann am Werkzeug, oder?
Naja, am Werkzeug bleiben vielleicht auch Spuren. Also klar, man macht die Werkzeuge natürlich kaputt. Irgendwie gehen die natürlich.
Sind ja, wie viele Schlösser kann man so öffnen, bis sowas hin?
Kommt drauf an, wie man mit dem Werkzeug umgeht.
Ne? Ja, klar. Also Zähne reinigen sollte man damit
Verschleiß nicht. Verschleiß ist überall, aber eigentlich ist das relativ stabil. Also das ist...
Wir wollten euch noch darauf hinweisen, ihr könnt natürlich anrufen. Wir würden uns freuen. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Frage. Und zwar direkt in unserem Studio hier bei uns im FSK unter 040 432 50046. Vielleicht war das zu schnell, aber ihr könnt auch auf fskhh.org gehen und da ist auch auf jeden Fall die Nummer. Ich sage sie trotzdem nochmal.
Oh ja, bitte.
040. Hast du das mitgeschrieben? Du kennst die. Und 432 50046. 432 50046. Und wenn der eine oder andere Lust hat, kann sich gerne bei uns melden.
Und nochmal auf diese Spurenlage zurückzukommen, das ist natürlich schon relevant, weil es natürlich wirklich sein kann. Und es kommt auch immer wieder vor. Es gibt natürlich darüber Statistiken, aber wenn man sich jetzt mal die Kriminalstatistik anguckt, Einbrecher brechen ein. Also da wird die Tür aufgehebelt, ein Fenster aufgehebelt. Also das ist ja immer wieder die Frage, die auftaucht. Ja, ist das denn nicht gefährlich und so, was ihr da macht und sowas. Also statistisch ist das ein zu vernachlässigender Prozentsatz, also wo nachweisbar Nachsperrmethoden also eingesetzt werden, um sich irgendwie irgendwo Zutritt zu verschaffen. Also das kann man eigentlich
auch. Geht ja dann oft auch viel schneller und leichter und ich meine.
So ist es, genau.
Mit dem Hammer und ja.
Oder? So ist es, genau. Okay.
Und ich meine auch mit der, was du meintest mit der Forensik, ich meine, das muss ja schon auch dann sehr sensible Bereiche sein, wo man das überprüfen will, weil das ja auch wahrscheinlich nicht billig ist, die Analyse zu.
Nee, genau, also ein Gutachten, das kostet natürlich Geld, aber ich meine, wenn irgendwelche Wertgegenstände fehlen oder sowas, ist es unter Umständen natürlich schon interessant, das vielleicht checken zu lassen. Es ist ja vielleicht auch gut zu wissen, dass es sowas gibt. Man muss natürlich nicht immer sofort also die Verdächtigungen in den Raum werfen und irgendwie sich verrückt machen, aber ich finde immer gut, sowas eben auch zu wissen, dass man auf sowas achten kann und wenn man, jeder wird das selber wissen in der Regel, aber wie gesagt, ist es zu vernachlässigen.
Also ich überlege gerade, wann man sowas anwenden würde. Das wäre doch nur in dem Fall, dass, also sagen wir mal als Beispiel, bei mir wird eingebrochen, das Schloss ist noch intakt, jeweils auf den ersten Blick. Mhm. Die Versicherung sagt, ich bin schuld, weil ich irgendwie meinen Schlüssel irgendwo im Garten versteckt habe oder was weiß ich. Mhm. Also es kann doch immer nur sein, dass ich Interesse habe, dass es dann nachzuweisen, dass dann jemand da am Schloss war. Mhm. Oder gibt es auch einen umgekehrten Fall, wo man zum Beispiel...
Naja, also zum Beispiel, wenn man eine Sache, die ja sehr häufig vorkommt, also es ist jetzt nicht eher im Wohnungsbereich, aber zum Beispiel Kfz-Klau ist ja weit verbreitet. Eine der ersten Sachen, die Versicherung macht, ist, sich die Schlüssel aushändigen zu lassen, und zwar alle Schlüssel. Ja, es ist ja bei der Auslieferung eines, keine Ahnung, Neuwagens, kriegt man zwei Schlüsselsätze und die will die Versicherung dann haben. Die werden forensisch untersucht. Wenn ein Schlüssel kopiert wurde, und zwar, das kann man auf dem Schlüssel ganz eindeutig sehen, wenn der eingespannt wurde in eine Maschine, da gibt es also ganz signifikante Abdruckspuren und es ist ein Nachschlüssel produziert worden, sagt die Versicherung, dass sie nicht bezahlt. Ne? Weil,
dem ist so, das ist ja interessant.
Dem ist so, ja.
Also, obwohl, das ist ja dein Schlüssel. Das ist ja, du
mietest
ja
nicht den Schlüssel. Das ist dein Schlüssel, aber wenn du ein Duplikat angefertigt hast und du kannst es nicht nachweisen, wo das ist oder was damit passiert ist, verweigert die Versicherung die Bezahlung.
Also ganz heißt das denn jetzt, weißt du das? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Neuwagen, ich habe meine zwei Schlüssel gekriegt und ich verliere einen, muss ich das der Versicherung sofort
melden? Absolut, musst du der Versicherung melden.
Ich habe kein Auto, deswegen kenne ich die Problematik.
Im Idealfall,
auch beim Motorrad.
Im Idealfall musst du die, oder also im wechselst du die Schlösser, um den kompletten, also um dem aus dem Weg zu gehen. Man geht ja nicht davon aus, dass ein Auto geklaut wird, aber nur gesetzt im Fall, es passiert. Und bist du in Erklärungsnot.
Ja. Und ja, wenn wir jetzt sowieso jetzt bei der praktischen Anwendung von Schlössern sind, macht es jetzt mehr Sinn, lieber viel Geld in ein gutes Schloss zu investieren oder mache ich dann lieber drei Schlösser an die Tür und dann kann ich es trotzdem leicht aushebeln, die Tür?
Also man kann, grundsätzlich kann man sagen, alles, was nicht Mainstream ist, also was nicht, also gängig ist, ist eigentlich schon gut. Also besser als das Gängige.
Wie sieht denn eine Tür bei so einem Schlüsselprofi wie dir aus zu Hause? Hast also, du Mainstream? Hast du mehrfach
Mainstream? Ich habe natürlich nicht Mainstream. Ich will jetzt hier keine Namen nennen.
Nein, aber wir
ich
sagen ja nicht, wo du wohnst.
Also ich habe schon eine Mehrfachabsicherung und auch gute Systeme. Also was ich jedem empfehlen würde, ist zum Beispiel so ein Panzerriegel, also so ein Querriegel, weil das einfach eine gute mechanische Sicherheit gibt, also an der Tür. Wenn man das jetzt mal vom Lockpicking loslöst.
Hm? Und das ist so ein Stahlriegel hinter der Tür,
genau,
der
praktisch
dann ins Mauerwerk reinfasst.
So ist es, genau.
Das heißt, das Schloss ist immer noch mehr oder weniger schlecht, aber es ist einfach ein mechanischer Schutz vor den Nicht-Sportfreunden, die das irgendwie
genau.
Das Schloss
die Sportfreunde vor sich nehmen, sind eh nicht
nein, das ist
nicht
klar.
Gefährlich.
Aber die nicht das Schloss als Angriffspunkt haben, sondern die Schwäche der Tür.
So ist es.
Okay. Und dann das vergessen, die Katzenklappe zuzumachen.
Genau. Und das ist ja eigentlich auch die Sache, die man eigentlich primär also erstmal betrachten muss, die mechanische Stabilität einer Tür. Dass natürlich der Profilzylinder eine gewisse Rolle spielt, ist auch klar. Und ich sag mal, im privaten Bereich ist es vielleicht nicht ganz so relevant. Natürlich sollte man sich ein vernünftiges Produkt kaufen, aber da kann man sicher auch Abstriche machen. Aber zum Beispiel im Geschäftsbereich oder sowas oder wenn es dann gekoppelt an eine Versicherung ist oder sowas, kann man eh dann nur zertifizierte Produkte einsetzen. Es gibt also eine Prüfinstanz in Deutschland, die nennt sich VDS, die sitzt in Köln. Die zertifizieren solche Produkte, also nicht nur der Schloss- und Beschlagindustrie, sondern auch andere Dinge. Und nach deren Maßgabe, also wenn der VDS diese Zertifizierung rausgibt und dieser Schließzylinder meinetwegen eine Zertifizierung Klasse B hat, dann kann man den also problemlos dann eben auch einsetzen.
Aber das jetzt wird ja schon...
Ob der dann, also jetzt wollte ich den eben noch den Bogen schlagen, ob der dann gegen gegens Nachsperren einen sehr, sehr guten Schutz bietet, das bleibt dahingestellt. Also es gibt zertifizierte Produkte, die sich erstaunlich einfach öffnen lassen, aber der VDS, die haben auch ihre Fachleute dort und die überprüfen auch Picking-Methoden. Also das muss man dem VDS zugute halten und das ist die anerkannte Prüfinstanz in Europa. Also
Vertrauen durch Sicherheit?
Nein, ist die, also Verein der Sachversicherer ist das eigentlich.
Okay. Und gut, also weil jetzt der normale Zuhörer wird ja jetzt erstmal gar nicht irgendwie, also erstmal weiß er nicht, was außergewöhnliche Schlösser sind und sowieso wird er wahrscheinlich vom Äußeren gar nicht drauf schließen können anhand des Schlüssels.
Also keine Baumarktschlösser, das ist schon mal die erste Maßgabe. Ein
bisschen Geld sollte man schon in die Hand
absolut,
nehmen.
Absolut. Ne? Und da kann man nur empfehlen, zum Schlüsseldienst seines Vertrauens zu gehen. Natürlich nicht zu irgendwelchen Schlitzohren und Halsabschneidern, sondern wirklich halt probieren, also einen sehr seriösen Fachhändler sich zu suchen, der vielleicht also sich der Problematik bewusst ist und sich dann dort vor Ort einfach beraten lassen. Oder vielleicht mal montags beim SSDev vorbeigucken, da kriegt man kostenlos die besten Tipps.
Aber es gibt auch Beratung von der Polizei, wo die mal vorbeikommen.
Die Polizei, diese
Haussicherheit mal anschauen. Ne?
Genau, die kriminaltechnischen Beratungsstellen, das ist natürlich auch eine Anlaufstelle. Aber da wird halt mehr auf Einbruchschutz geachtet. Also wie gesagt, die mechanische Stabilität, weil es gibt ja diese diese Kriminalstatistik einmal im Jahr. Und da das eben ein zu vernachlässigender Prozentsatz ist mit diesen Nachsperrmethoden, hat die Polizei auch keinen Fokus darauf. Mhm. Was wir auch sehr, was wir vorhin auch schon gesagt haben, ein vernünftiger Profilzylinder bringt natürlich in der Papptür herzlich wenig. Genau. Wenn ich da einmal gegentrete und die Tür fliegt auf, dann kann ich den teuersten Profilzylinder einbauen, das nützt nichts.
Oder das Killerfenster steht auf.
So ist es, so. Genau.
Aber was jetzt nochmal ganz, aber dieses VDS, die bringen sozusagen verschiedene Güteklassen raus. Da hattest du erwähnt, B, so ab B kann
genau, man das machen. Genau, es gibt ein Zertifizierungsschema, das kann man auch wunderbar auf der Webseite vom VDS nachlesen, wer sich da etwas also eingehender informieren will. Also wir, der soll das ruhig tun. Da gibt es also, da muss man sich so ein bisschen durchsuchen, aber da gibt es eben empfohlene Hersteller mit den verschiedenen Klassifizierungen und das ist eigentlich eine ganz gute Maßgabe. Danach kann man sich eigentlich ganz gut richten. Ja, und es ist halt so, wie wir es vorhin schon gesagt haben, eine vernünftige Absicherung kostet einfach etwas Geld und man, es ist immer nicht, für mich nicht einzusehen, die Leute kaufen sich lieber neue Alufelgen für ihr Auto, aber sind nicht bereit, 100 Euro für einen vernünftigen Profilzylinder oder etwas mehr für eine vernünftige Türabsicherung auszugeben. Das muss jeder selber wissen, wo er da seine Prioritäten legt.
Und wenn ihr jetzt, wie ist denn eh euer Verhältnis zu den Herstellern sozusagen? Also sind die interessiert an, an dem, was ihr macht?
Bedingt, bedingt. Ich denke, das wird also es wird eher argwöhnisch, also wenn man das wieder auf den Sportverein runterbricht, das wird argwöhnisch betrachtet und es gibt wenige Hersteller, die, die da also vorbehaltlos rangehen. Ich denke, es wird wahrgenommen, der Verein in der Industrie, aber ich glaube, also wie gesagt, es wird nur von wenigen Herstellerfirmen genutzt.
Also um da den Bogen nämlich zum Beispiel zur Computersicherheit zu, haben wir im Laufe der letzten Jahre in der Computersicherheit schwerpunktmäßig zwar in Amerika, aber auch in Europa immer mehr jetzt Gesetze, die zum Beispiel Veröffentlichung von Wissen irgendwie verhindert oder auch Vorgehensweisen. Also ich persönlich empfinde das als Rückschritt, weil ich denke, Sicherheit kommt nicht daher, dass man irgendwie nicht weiß, wie es funktioniert oder dass es einfach ein schwarzer Kasten ist, sondern dass es einfach von der Konstruktion her möglichst sicher ist. Passiert bei euch das sowas auch, dass dann teilweise, wenn ihr zum Beispiel irgendein neues Schlosstyp habt und ihr setzt euch da hin und knobelt da aus, wenn ihr das, dürft ihr denn sowas dann irgendwie zum Beispiel publizieren oder gab es da schon Probleme, dass dann irgendwie gesagt wurde, wenn ihr das macht, gibt es sofort eine Klage oder sowas? Weil, also in der Computerindustrie gibt es ganz klar, gibt es Gesetze, die zum Beispiel sagen, der Überwindung von bestimmten Sicherheitsmechanismen dürfen dann nicht mehr zum Beispiel
genau, oder der Besitz von den sogenannten Hacker-Tools, der ist ja auch seit letzten Jahres irgendwie in dem Paragraph 202c irgendwie unterbunden worden, dass man zum Beispiel, um jetzt die Analogie wiederherzustellen, so ein Spanner oder so ein Diamanten Haken Schlange Tool da gar nicht besitzt.
Besitzen wir auf einmal. Also soweit ist es natürlich im physischen Bereich noch nicht, aber keiner weiß, was noch kommt. Ne? Also
Also hattet ihr noch keine Probleme?
Da gibt es also noch keine Probleme. Auch das Wissen zu verbreiten, also ich finde ganz im Gegenteil, also es ist ja immer so eine Diskrepanz für mich selber. Also ich kann dann nur für mich selber sprechen und sicher nicht im Namen des Vereins. Andere Leute sehen das anders. Ich persönlich bin absolut der Meinung, nicht jeder muss alles wissen, aber ich finde schon, man sollte, also gerade solche, ich will es jetzt nicht als Risiko also betiteln, also wenn, oder aber wenn es zum Beispiel, wenn plötzlich jetzt jemand herausfindet, dieser bestimmte Schlosstyp lässt sich durch Hineinpusten öffnen. Ja, finde ich es eigentlich schon wichtig, dass also der Verbraucher das weiß, um selber entscheiden zu können, behalte ich den Profilzylinder in meiner Tür, tausche ich ihn aus, was mache ich? Man ist ja mündiger Bürger und jeder weiß, einen Gurt anzulegen, kann das Leben retten, lege ich ihn nicht an, kann ich mir den Kopf einschlagen im Falle eines Unfalls. Aber ich finde es schon wichtig, dass man über die Risiken eben aufgeklärt ist Und was man dann mit der Information macht, das muss dann halt jeder selber wissen.
Ich denke auch, weil ich meine, das ist ja genau das, was wir ja auch häufig sagen. Das andere ist ja eine trügerische Sicherheit. Ja, ne?
Security through obscurity.
Ja, genau.
Ein bisschen Wissen unterdrücken, um daran zu hoffen, dass man sich in einer vermeintlichen Sicherheit
bringt. Genau. Und dann,
das wäre so, als würde man bei einer Tür irgendwie noch ein zweites Schloss anbringen und sagen irgendwie, dass sich vielleicht jemand damit beschäftigt, der durch die Tür will, aber dieses Schloss vielleicht gar nicht Funktion hat und ich auch niemandem verrate, dass es das nicht gibt. Also, ja, in der Computerindustrie schütteln alle über solche Prinzipien den Kopf. Mhm. Aber ich finde,
das ist ja genügend. Da gibt es ja genügend Beispiele. Also, gerade dieses Reverse Engineering ist ja natürlich im Computerbereich um ein Vielfaches schwieriger als in diesem Hardware-Bereich. Ein Schloss lässt sich relativ einfach auseinandernehmen und das mechanische Prinzip ergründen. Genauso wird es ja also
dennoch wird es ja da auch, das eine ist ja die Analyse des Systems und dann aber trotzdem, wie man das zum Beispiel dann doch wieder überwindet.
Wie viele Systeme wurden schon irgendwie belauscht auf Datenleitung und so weiter und dadurch irgendwie privater Schlüssel rausgeknackt? Die Xbox, die erste Generation, weiß ich, wurde so gehackt.
Ja. Das ist natürlich auch klar. Also, das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal einbringen. Dass der beste Profilzylinder nützt nichts an der Tür, wenn man nicht absperrt. Das ist natürlich.
Also, da kommen wir doch mal zu so ein paar.
Das ist zum Beispiel
schon die Top 5 deiner Sicherheitstipps. Okay, immer absperren. Was gibt es noch so?
Also das ist zudrehen.
Also wirklich abschließen.
Ich weiß nicht, wie viele Leute zuhören, aber das kennen sicher einige. Die rennen morgens aus der Tür und schmeißen nur die Tür zu.
Also die bekannte Checkkarte.
Das ist also der größte Fehler, den man machen kann. Eine Tür, die nur zugeschlagen ist, also nur mit der Falle verschlossen, ist eine offene Tür. So kann man das also eigentlich sagen.
Ich meine, das hat, glaube ich, auch schon jeder im Film gesehen, dass man dann dass sich ja diese bekannte Checkkarten
immer dann. Das geht relativ zügig. Das hat natürlich mit Lockpicking nicht so sehr viel zu tun, aber das ist natürlich der größte Fehler, den man machen kann. Also Punkt 1 ist erstmal generell absperren. Wenn man das Haus verlässt, absperren. Das ist also das A und O. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja, dann, um mal so ein paar Tipps zu geben, hatten wir ja eigentlich auch schon, überhaupt die Tür als Ganzes zu betrachten, eine vernünftige Absicherung der gesamten Tür. Ne? Eine gewisse mechanische Stabilität, aber auch die Schließsysteme. Ne? Dann ist es ganz wichtig, dass man, wie gesagt, ein etwas höherwertigeres Produkt nimmt und wer sich also zusätzlich absichern will, sollte vielleicht 2 oder wer will 3 verschiedene, nicht ganz so gängige oder eben hochwertige Schlösser verbauen. Nicht so Baumarktware, wo man nur einmal reinhusten muss und es ist auf, sondern eben ein etwas besseres Produkt. Da kann sich jeder gerne Tipps holen beim SSD-EV, diesen kostenlos dazu erhalten. Ich glaube, da kriegt man eine bessere Beratung als in vielen Sicherheitsfachgeschäften. Da weiß man dann, auf welche Produkte man sich verlassen kann.
So aus eurer Erfahrung ist wahrscheinlich auch in vielen Sicherheitsfachgeschäften auch gar nicht das tiefe Fachwissen vorhanden. Ne?
In Bezug auf Lockpicking eben nicht. Ne?
Ja. Weil ich meine, bei euch ist ja zum Beispiel das Zweite, was man ja auch irgendwie vorhin schon hatten, ist ja selbst, wenn man die Methodik weiß, das unterscheidet das zum Beispiel teilweise von der Computersicherheit, erfordert es trotzdem noch viel Übung und handwerkliches Können. Also man kann das schwer automatisieren oder irgendwelche Tools schreiben, die einem das schnell machen. Ich finde das ganz interessant, das würde mich nochmal interessieren, weil wir da gerade hatten, sowas, was wir meinten, dass manchmal so eine vorgeschoben oder gar nicht was vorgeschoben, also manchmal ist was entwickelt worden, man hielt das für besonders sicher, irgendein schlauer Fuchs kommt daher und überlegt sich, wie man das überwinden kann und plötzlich geht das ganz einfach. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es auch früher, dann, das war auch eine Zeit lang in meinem Fernsehen und sowas zu sehen und auf im Internet, diese Rundschlüssel, die bei Fahrradschlössern zum Beispiel sind.
Genau, das ist ja.
Das galt, ich erinnere mich, als ich das erste Mal mir das gekauft habe, galt das so in dem normalen, wenn man das zum Fahrrad lang ging, als das Neueste und sicherste also, überhaupt. Kommst
du mit deiner rohen Kartoffel, die Geschichte?
Rohen Kartoffel?
Ja, ich weiß, dass man zum Beispiel diese Kensington-Schlösser,
die man am
Computer befestigt, damit der Computer nicht verschwindet, mit einer rohen Kartoffel angeblich öffnet.
Okay, ich kenne das, dass du das mit
die Kartoffel in der Mitte halbieren und praktisch die Kartoffelfläche, die glatte Fläche in dieses Schloss reindrücken. Und dann kann man es angeblich um 90 Grad drehen.
Aber das ist
sozusagen geöffnet.
Ich kenne das. Das
nicht gehört, aber
genau. Es würde aber hinkommen, weil das ein ähnliches Mechanismus ist. Also was ich jetzt kenne, ist sozusagen, dass du einfach so was Rundes, was wie auch irgendwie formbar ist, so einfach da reinmachst und dann dadurch reguliert sich das selbst, die Tiefen dieser, das, dieser kleinen
Haken. Und das geht da nämlich nur mit dieser Linda und darum ist sie auch vom Markt verschwunden.
Mit der Bio-Linda.
Musst du aber ganz schnell noch andere Sorten bringen, sonst gibt's Ärger.
Oh Mann, ich hab Melinda, gibt's bestimmt auch noch.
Aber irgendwie, also das war ja zum Beispiel, das ging dann so durch die Medien, aber das scheint ja nicht, weil es gibt ja immer noch ganz viel von diesen Rundschlüsseln. Also
na gut, also der Hersteller in dem speziellen Fall, der hat reagiert und hat eben gesagt, gut, das ist jetzt also so einfach, dass wir da eben was machen müssen. Und da konnte jeder, der wollte, konnte sein Schloss einschicken und hat also kostenlos ein neues bekommen. Das ist ja mal ein ganz, ganz cooler Zug von der Firma, muss man sagen. Andererseits reagieren sie halt auch erst, also wenn die Pistole auf der Brust sitzt. Also dass diese Technik also praktisch funktioniert und durch einen ganz, ganz einfachen Produktionsschritt hätte man das also auch verhindern können, dass das funktioniert, aber das haben sie halt nicht gemacht. Kommt es dann halt zu solchen Sachen. Dass Spezialwerkzeug also im Handel ist, mit denen diese Schlösser schon lange sehr, sehr einfach zu öffnen waren, das ist bekannt, aber da sagen die Hersteller halt, das ist also nicht, das ist nicht die Bedrohung, also von der wir auszugehen haben. Wenn jetzt natürlich irgendwie ein 5-Jähriger da einfach nur irgendwie was reinhämmert und das Schloss ist auf, dann wird es also kritisch. Ne? So sehen das halt die Hersteller.
Also, aber es ist jetzt nicht so, also zum Beispiel, es ist nicht so, dass jetzt irgendein Hersteller einen neuen Typus sich überlegt hat, dass er euch ihn zum Beispiel erstmal gibt zum Testen, sondern...
Kein Prototypen-Testing oder sowas, also...
Aber ihr geht da wahrscheinlich dann, sagen wir mal, jemand bringt dann sowas mit, weil das ist jetzt neu auf dem Markt, dann seid ihr doch wahrscheinlich ganz wild drauf, guckt euch das
natürlich,
an
und natürlich, sowas. Natürlich, klar, also ist natürlich interessant. Also das ist ja, ich meine, im Grunde genommen könnten die Hersteller ja nichts Besseres tun, als uns solche Schlösser zur Verfügung zu stellen, weil da hätten sie relativ zügig, hätten sie einen guten Überblick, wie das picktechnisch zu bewerten ist. Mechanische Stabilität steht ja auf einem anderen Blatt. Aber das machen die allerwenigsten. Wir haben Kontakte zu Firmen, zum Beispiel wir haben einen großen Automatenaufsteller, der regelmäßig seine Schlösser also zu uns schickt, um da einen Überblick zu haben. Aber das ist also einer der wenigen.
Da ist wahrscheinlich auch, was wir hatten, dass es halt so ein geringer Prozentsatz ist, die mit Picken was machen können, dass sie halt wahrscheinlich sich sagen, genau, das ist uns jetzt nicht in. Aber andererseits wahrscheinlich auch nicht, weil wenn man jetzt schon so ein bisschen so im Internet mal guckt zu diesem Thema, merkt man ja schon, dass auch eine Weiterentwicklung, also innerhalb der Schlösser da waren.
Absolut, ja.
Und die beziehen sich ja natürlich schon aufs Picken im Endeffekt, ne? Also als Gegenmaßnahmen. Also wir können dann deswegen hier nur aufrufen, alle Hersteller von Schlössern involviert den SSDV in der Prototypphase, desto besser Schlösser könnt ihr nachher produzieren und habt einen Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Genau. So, ich würde gerne nochmal sonst irgendwie nochmal, wir hatten jetzt ja dieses ganz klassische Schlüssel mit diesem Bart. Jeder von uns oder kennt meistens noch so 2, 3 andere Typen, ob man da vielleicht noch ganz grob mal was zu sagen kann. Also wir hatten das ganz am Anfang schon, es gibt dann diesen einen Schlüssel, der hat immer so Rundungen, wie so kleine Krater an der Seite. Das ist so ein Flachschlüssel.
Hat man ja ganz am Anfang gesagt, genau, es gibt ja diesen sogenannten Zackenbartschlüssel, der ja, wenn man den so von der Seite betrachtet, einfach so diese verschiedenen Zacken hat. Wobei die Zacke nicht relevant ist für die Schließung, sondern das Tal eben. Und dann gibt es den sogenannten Bohrmuldenschlüssel. Bohrmulde erklärt sich ja eigentlich selbst. In dem Schlüssel sind gebohrte Mulden.
Das ist mein Kraterschlüssel,
den ich meine. Das ist dieser sogenannte Kraterschlüssel, ja. Und den gibt es natürlich in...
Der Willen so.
Das gibt es von unterschiedlichen Herstellern, aber von der Art her ist es im Grunde genommen... Ein ganz herkömmlicher Stiftzuhaltungszylinder, wie dieser Zackenbartschlüssel auch. Der einzige Unterschied, kann man so mal grob sagen, bei den allermeisten ist, dass der Schlüssel nicht wie beim normalen Zackenbartschlüssel senkrecht eingeführt wird. Da ist ja der Schnitt, also wo der Schlüssel eingeführt wird, ist von oben nach unten, also senkrecht, sondern der ist waagerecht. Ja, also das
stimmt.
Und diese Schlüssel haben einen großen Vorteil, aber auch einen großen Nachteil. Es ist ein sogenanntes Wendeschlüsselsystem. Diesen Zackenbartschlüssel, den können wir nur in einer Richtung also einführen und auch nur mit den Zacken nach unten oder mit den Tälern nach unten. Diese sogenannten Bohrmuldenschlüssel, das sind in den allermeisten Fällen Wendeschlüssel. Das Wort erklärt sich auch selber. ich kann den Schlüssel beidseitig einstecken. Also ich kann meinen Schlüsselbund nehmen und muss nicht darauf achten, wie habe ich es in der Hand, sondern ich stecke es einfach rein.
Aber man könnte doch die Mulden auf beiden Seiten anbringen.
Das ist ja gerade das, was ich gesagt habe, ein Wendeschlüssel. Da sind auf dem Schlüssel sind auf beiden Seiten ist die Schließung abgebildet und ich kann ihn so und so reinstecken.
Okay, und das, also was sozusagen das Tal bei dem normalen Zackenschlüssel macht, macht da die Mulde, je nachdem genau, wie tief ist, die ist.
Genau.
Und ist es denn dann dadurch, dass ich den wenden kann, sind dann alle diese Mulden benutzt oder ist immer nur die Hälfte ungefähr
Nein,
benutzt?
Man braucht, also man könnte, also theoretisch könnte man natürlich so einen Schlüssel, wenn man den also jetzt kopieren würde und nur eine Seite abbildet, dann, es gibt auch andere Systeme, aber in den allermeisten reicht diese eine Seite aus, um das, um den Zylinder dann eben zu betätigen.
Ne? Und das ist jetzt, wenn ihr sowas zum Beispiel dann irgendwie im pickt, das ist aber das gleiche Verfahren, das heißt, ihr macht die eine Seite und dann die andere Seite, oder muss ich dann zum Beispiel, ist es dann so auf Wechsel, erstmal muss ich unten einen Stift, dann muss ich einen Stift oben, dann muss ich wieder einen
Stift
unten?
Nee, also es gibt Systeme, wo eben Stifte auch von oben kommen, aber bei den allermeisten ist es genau wie bei dem
Zackenbadschlüssel,
kommen Stifte von unten, es ist nur, der Schlüssel wird eben anders eingeführt, was ein Nachteil ist bei diesen Bohrmuldenschlüsseln ist, das kann man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn man sich mal überlegt, ein Zackenbadschlüssel, der hat ja eine viel höhere Schließungsvarianz. Also man kann ja, wenn ich bei einem Zackenbadschlüssel, sage ich mal, das Tal maximal 5 mm tief fräsen kann, kann ich das ja bei einem Bohrmuldenschlüssel nur so tief, wie die Rohlingsdicke ist. Oder ich mache den Rohling sehr, sehr dick.
Ja, und selbst dann ist es so viel, machen die ja noch nicht mal. Das sind ja wirklich genau. Minimale...
So ist es. Das ist natürlich ein Nachteil. Der wird dann wiederum kompensiert durch die Vielzahl der Stifte. Also wenn man kann sich ja theoretische Schließungen errechnen. Also wenn ich zum Beispiel bei einem herkömmlichen Schlüssel 5 Positionen habe, 8 mögliche Tiefen, ist es 5 hoch 8. Hm? Wenn ich jetzt aber natürlich ein Bohrmuldensystem habe, wo ich zum Beispiel 15 Stifte habe, aber nur 3 mögliche Tiefen, komme ich fast auf dieselbe Schließungsvarianz. Aber nicht...
Aber ich meine, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass genau diese minimale Unterschiede, dass das zum Beispiel das vielleicht auch erschweren könnte, weil ich viel zu schnell irgendwie zum Beispiel irgendwie, also das Spiel des Stiftes ist ja viel kleiner.
Also von der Lockpicking-Seite betrachtet ist ein Bohrmuldensystem oft schwieriger zu öffnen als ein herkömmlicher Zackenbadschlüssel. Aber klar, ich bin ja natürlich limitiert mit dem Platz. Je mehr bewegliche Teile ich irgendwie manuell betätigen will, desto komplizierter wird es natürlich. Ne? Also.
Und dann zum Beispiel ein ganz klassischer Schlüssel, den man auch irgendwie zwar nicht so häufig wie diesen Bohrmuldenschlüssel, ne, mein Kraterschlüssel, der hat genau die gleiche Form, ist so seitlich sozusagen, also die ist nicht wie so zackig und da sind so Linien, so Führungslinien, so Schlangenlinien, so wie als ob man darüber Eis
Autoschlüssel sind häufig so.
Genau, im Autobereich gibt es das. Ja. Also das ist im Autobereich sind das also Scheibenzuhaltungen nennt sich das. Also kann man im weitläufigen Sinne sagen, ist eigentlich wie so ein Chubb-Schloss. Haben wir jetzt nicht mehr erklärt, will ich jetzt auch nicht näher erklären, aber die sind halt Scheiben und keine Stifte. Und im Profilzylinderbereich gibt es das auch, aber das sind dann schon etwas exotischere Systeme, die aber von der Sicherheit eigentlich sehr, sehr gut sind. Also weil diese Bahnensysteme, die sind relativ schwierig zu manipulieren.
Aber ihr habt schon auch, also das erweckt euer sportlicher Ehrgeiz auch, sich mit
solchen Ja, natürlich. Also, ich meine, wer sich damit so eine Weile beschäftigt, also man muss natürlich auch ein gewisses technisches Verständnis haben, hilft zumindest. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die sind seit Jahren dabei und interessieren sich nicht sehr dafür. Aber die bleiben natürlich auch irgendwo stehen. Aber wenn man Interesse daran hat und auch an den technischen Systemen, ist es natürlich hochinteressant. Also was es für eine Vielfalt also da in dem Bereich gibt. Und für mich persönlich gehört auch dazu, den Mechanismus also geistig zu erfassen. Also was passiert da? Weil wenn ich das visualisieren kann, und weiß, was in so einem Profilzylinder los ist, habe ich natürlich einen ganz klaren Vorteil, wenn ich ihn probiere zu überwinden. Dann weiß ich natürlich genau, worauf ich achten muss.
Das stimmt. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht nochmal, das hatten wir nämlich ganz kurz vorhin bei den Meisterschaften, als du das irgendwie erwähnt, da fiel der Begriff Impressionstechnik. Kann also, man das nochmal so in 5 Minuten kurz umschreiben, was da die Idee dahinter ist, was das für ein Wettbewerb ist?
Also Impressionstechnik ist eine hochinteressante Technik. Ich finde fast eine der effektivsten Öffnungstechniken, aber einschränkend natürlich auch, erfordert ein hohes Maß an Übung und ist also so für den, sage ich mal, für den fortgeschrittenen Lockpicker vielleicht also in Erwägung zu ziehen. Das ist völlig abgekoppelt vom Lockpicking. Es ist eine bestimmte Öffnungstechnik, kann man mal so sagen. Es hat also mit Lockpicking wenig zu tun eigentlich. Die Impressionstechnik basiert darauf, dass das Schloss, also der Profilzylinder in dem Falle, dass das praktisch selber seine Kodierung verrät. Das ist eigentlich das Interessante dafür, für mich. Also diese Technik, wenn man die richtig anwendet, ist nahezu eine hundertprozentige Technik, um einen Nachschlüssel zu fertigen. Und das Witzige daran ist eben, wie ich es gerade gesagt habe, das Schloss zeigt selber, was ich machen muss. Und es geht folgendermaßen, also in ganz einfachen Worten, ich bereite einen Schlüsselrohling vor auf eine bestimmte Weise. Der wird in den Profilzylinder dann eingesteckt und mit einer bestimmten Bewegung, ähnlich wie beim Picken, das hatten wir ja ganz am Anfang, ich verklemme die Stifte und bewege den Rohling im Schloss und die verklemmten Stifte produzieren eine ganz signifikante Druckmarke auf dem Rohling.
Rohling heißt sozusagen irgendwie das, was ich beim Schlüssel mache, immer genau, an der Wand hängen sehe. Wand also hängt, sozusagen, genau. Was noch nicht das, so gesagt ne? gefeilt ist, dass es passt.
Genau, ich brauche halt den richtigen Rohling für den Profilzylinder.
Und du kratzt dann sozusagen die Ecken an von dem Metallblatt,
um damit,
das, was noch leer ist, sozusagen. Und da siehst also du, jetzt, wie tief die...
Also ich habe jetzt den Rohling eingeführt, habe dieses Prozedere durchlaufen. Dann habe ich ganz signifikante Marken auf dem Schlüsselrohling, wie wir das ganz am Anfang hatten, meinetwegen nur auf einer Position, weil das der Stift ist, der am Anfang verklemmt. Dann nehme ich Material an dieser Stelle weg. Dann durchlaufe ich das Prozedere wieder und habe wieder Marken. Jetzt im Idealfall, wenn ich jetzt also das richtig gemacht habe und der Stift ist jetzt in der richtigen Position. Ich habe jetzt in dem Rohling so viel weggenommen, dass der auf die richtige Höhe gebracht wird, dass praktisch die Trennebene erreicht ist. Dann kann ich den Rohling ja wiederum minimal weiter drehen, dann bewege ich den Rohling wieder, dann habe ich jetzt plötzlich woanders Marken. Und so kann ich mich Stück für Stück für Stück vorarbeiten und praktisch auf den Profilzylinder einen Schlüssel fertigen.
Was ich mich jetzt aber wundere ist, bei dem herkömmlichen Lockpicking mit dem Haken und sowas, da halte ich ja den Kern immer unter Spannung und damit kriege ich ja natürlich so einen ganz kleinen, merke ich an meinem Finger von der Spannung, dass da jetzt ein kleines Stück weiter ist. Bei dem nimmst du den ja immer erst wieder raus und wieder rein. Mhm. Also siehst du das dann an den Spuren oder merkst du machst du die Markierung,
man zu sehen, dass er jetzt ein Stück weiter geht? Man sieht das nur an den Spuren und es hat ja mit Lockpicking auch nicht so viel zu tun. Es ist, ich produziere ja einen Schlüssel für das Schloss. Also das ist eigentlich die Impressionstechnik.
Okay, und so hangelst du dich dann weiter und machst du für jeden und irgendwann schließt du auf und dann hast du es.
Und dann hat man den fertigen Schlüssel.
Das hört sich jetzt sehr langwierig an. Wie lange kann man sich denn so Meisterschaften dann vorstellen? Also dass ich davon aus, hat jeder kriegt wieder so ein Schloss in die Hand,
jeder kriegt Rolling. Kriegt das Schloss mit der identischen Schließung, entsprechenden Rolling und dann braucht man natürlich noch diverse andere Sachen, Pfeile, einen speziellen Haltegriff und. Aber in der Meisterschaft, also um da vorne mitmischen zu wollen, muss man also für einen, sage ich mal, Standard Profilzylinder mit 5 Stiften, den sollte man schon so in 5-6 Minuten dann geöffnet haben.
Hörte sich viel länger an, ne? Das Vorgehen, fand ich.
Ja.
Und bei diesem Muldenschlüssel funktioniert das System aber nicht.
Funktioniert
ne?
auch, doch.
Funktioniert
natürlich.
Auch. Aber da sehe ich ja nicht sozusagen die...
Naja, die Marken, die kommen da, wo die Stifte den Rohling berühren.
Ah, okay. Aber die sind ja, da kann ich ja nicht den Druck ausüben, oder doch auch?
Natürlich. Ich kann ja, also was man macht das ja ähnlich. Also ich gebe Rotation auf den Schlüsselrohling und dann bewege ich ihn in einer bestimmten Art. Und dann drücken die Stifte, die geklemmt sind, drücken ja auf den Rohling.
Okay.
Und hinterlassen eine Marke.
Und macht ihr denn bei euren Wettbewerben dann nur immer diese Zackenschlüssel oder auch andere Schlüssel? Bei
der bisher Zacken, diese Zackenschlüssel ist aber auch ausreichend.
Okay. Und bei diesem Bohrmulden müsste ich ja auch gar nicht Löcher machen, ich könnte ja wahrscheinlich Schlitze machen. Wenn nicht gerade darunter noch ein Stift sitzt, wäre es ja egal. Ne? Also genau, ist ja nur optisch so, weil das so gefertigt wird, aber für das selber Schleifen muss ich ja gar nicht immer was Rundes dann nehmen.
Also diese Schlüssel sehen auch nicht aus wie ein Schlüssel, der wie ein Originalschlüssel ist, aber macht ja nichts. Also die Hauptsache, er betätigt dann das Schloss. Okay. Also es ist eine hochinteressante Technik, aber das ist dann also natürlich weiterführend. Es gibt natürlich in dem ganzen Themenkomplex gibt es natürlich viele Öffnungsmethoden. Aber dieses Lockpicking ist natürlich sehr interessant und macht natürlich den größten Teil aus. Aber dieses Impressionieren oder es gibt noch ein paar andere Sachen, das spielt natürlich in den Themenbereich dann natürlich mit rein. Ne?
Und gibt es denn irgendwie Verbindungen von euch sozusagen zu Computertechnik, also zum Beispiel, dass das, was ihr jetzt manuell mit dem Picken macht, dass man zum Beispiel so einen Spezialeinsatz hat, der automatisiert versucht, das rauszugehen. Gibt es da irgendwie Ansätze, Versuche?
Also meines Wissens, das mit Computern zu verbinden? Meines Wissens nicht, aber
das wäre schon sehr feinstmechanisch, oder?
Genau.
Ja gut, aber es ist ja alles machbar heute.
Wäre alles machbar. Letzten Endes ist das, glaube ich, gekoppelt an den Preis, den man bereit ist auszugeben. Wenn man natürlich aus einem Pool schöpfen kann, der unendlich ist, könnte man natürlich
kompliziert gedacht. Ich dachte jetzt einfach, wenn du sagst 5 Stifte, was weiß ich, sagen wir mal 5-6 verschiedene Höhen kann es geben oder sowas. Da kannst du ja vieles einfach, das ist jetzt mit, wie es in der Kryptografie ist, ne? Also einfach schnell durchprobieren. Also irgendeine Maschine nehmen, die einfach innerhalb einer Stunde alle Kombinationen durch.
Aber im Endeffekt macht das dieser Rüttler, dieser E-Pick.
Nee, das ist...
Ja, klar, dass er das nicht macht, aber der macht das wahrscheinlich für einen Bruchteil deiner Investitionskosten, die du in so ein feinmechanisches
Gerät... Was wäre denn zum Beispiel so eine Gegenmaßnahme vom Schlosshersteller gegen so ein E-Pick? Gibt es da was?
Ja, es gibt was. Also es gibt also dadurch, dass diese Schlagmethode, die war ja in den letzten 2 Jahren, war die ja sehr heiß diskutiert in den Medien. Und da haben verschiedene Hersteller reagiert und haben da jetzt also zumindest im Programm einen Zylinder, der diese Schlagtechnik eben verhindert. Mehr oder minder wirkungsvoll. Es gibt da ja definierte Prüfvorgänge. Der VDS testet so, und das ist eigentlich auch sehr gut. Die machen meinetwegen, 300 Versuche, und wenn er sich einmal durch diese Schlagtechnik öffnen lässt, also geht er nicht durch.
Okay. Ne?
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, gut, da gibt es eine gewisse Toleranzschwelle oder sowas, ne? Aber da gibt es eben Produkte, die dann nachgereicht wurden gegen diese Schlagtechnik.
Es würde ja wahrscheinlich reichen, dass diese Löcher, wo die Kerne drinstehen, zum Beispiel nicht in einer Linie sind. Weil dann, also wenn ich die sozusagen versetzt irgendwie anbringe?
Nee, eigentlich... Eigentlich eher nicht. Es gibt da so ein paar Ansätze. Also das Problem ist halt, es ist halt, erfordert einen gewissen konstruktiven Aufwand und zusätzliche Teile. Und das verteuert dann das Produkt natürlich.
Und ich meine, da kommt man ja zurück, man kennt das ja, das ist ja einfach, was wir vorhin schon hatten. Es gibt ja diesen bekannten C-Fix, den kennt ja jeder Schlüsseldienst, den haben viele auch schon erlebt zu Hause, das kostet nämlich immer ein neues Schloss, wenn sie den benutzen.
Genau.
Und ich meine, wenn das zum Beispiel, wenn man wirklich das auf missbräuchliche Weise irgendwo rein möchte, dann wäre es wahrscheinlich günstiger, sich einen C-Fix zu holen,
um da reinzukommen. Ja, oder zu bohren oder zu fräsen, dagegen hilft das natürlich nichts, aber nichtsdestotrotz müssen die Hersteller natürlich reagieren, weil klar, wenn das also so heiß diskutiert wird und das so gut funktioniert, dann muss es natürlich irgendwas dagegen.
Ja, und ich meine, das wird wahrscheinlich wie überall im Markt sein. Der Erste, der da was gegen hat und damit werben kann, hat natürlich auch wieder einen Vorteil, gerade wenn das in den Medien ist. Ne?
Oder zumindest zu sagen, also wenn der Verbraucher kommt und sagt, ja, wie sieht es denn mit der Schlagtechnik aus, dass man sagen kann, ja, hier dieser Zylinder ist extra... so konstruiert, dass das eben nicht funktioniert, können sie haben.
Vielleicht zum Abschluss, wir sind, glaube ich, gleich durch mit unserer Sendezeit. Was muss man denn als Newbie, als Anfänger so investieren in sein neues Sporthobby? Was brauche ich so an Sachen, damit ich sagen kann, irgendwie, das ist so ein Starter-Set?
Also relativ wenig. Also natürlich Schlösser zum Üben. Mhm. Aber die kann man sicher besorgen. Viele Schlüsseldienste sind bereit, also auch was rauszugeben. Also ich meine, es reicht ja auch, es muss ja kein kompletter Zylinder sein, kann ja auch eine Hälfte sein oder so. Wenn die, wie gesagt, also zum Beispiel ausgebohrt wurden oder sowas, also solange halt eine Seite funktioniert, kann man die ja verwenden. Und da braucht man halt ein Pickset mit den Basissachen. Also ich würde mal sagen, so 50, 60 Euro, dann kann man loslegen.
Mhm. Und wahrscheinlich kann man ja vorher bei euch ausprobieren.
Klar, natürlich.
Ich denke, damit sind wir jetzt auch am Ende der Sendung. Mhm. Bedanke mich nochmal sehr. War sehr interessant.
Gerne.
Vielleicht willst du mal schnell einer von euch, wir waren der Nerd Alert, www.nerdalert.de und es gibt den ssdev.org.
Org,
ja. Genau. Wer sich da weiter informieren will. Wir sind raus. Gehen jetzt gleich an unsere Schlösser, probieren ein bisschen.
Ich werde jetzt
auch gehen nur an dein Schloss. Ja, nicht an mein Schloss gehen, ne?
Ich gehe nur noch an mein Schloss, auf jeden Fall. Bis bald.